Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Miese Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicu Fredi Brissarabsene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 75 steht an. Wir nehmen auf am Donnerstag, dem 11. Dezember um 13 Uhr diesmal, also am Mittag und nicht am Abend. Weshalb? Weil wir heute Firmen-Event haben und das geht dann nicht beides. Deshalb haben wir gesagt, nehmen wir doch am Mittag auf und zwar mit der letzten Deal-Folge vom Jahr 2025. Dieser Podcast wird gesponsert von Ara Ventures und Wenger Vieli. Yagi, welcome. Wie sieht unser Programm heute aus? Was waren die wichtigsten Deals im November?
Ja, wir starten in der heutigen Folge wie immer mit dem Burn Rate Market Snapshot. Das ist ein kurzer Rückblick auf die Facts and Figures im Schweizer Startup-Ökosystem vom November diesmal. Und dann kommen wir zum Pièce de Résistance der Folge. Das sind die Deep Dives in die Transaktionen. Heute haben wir ausnahmsweise 4 Deals für euch analysiert. Das ist als erstes die 50 Millionen Series A von Flexion Robotics, dann die 15 Millionen Seed-Runde von Mimic Robotics, die 10 Millionen Runde von Spacetech und zum Schluss die 4,5 Millionen C-Runde von Battery. Wir beleuchten jeweils, wie sich die Firmen entwickelt haben, die Finanzierungshistory natürlich und auch, wer sich beteiligt hat an den Firmen.
Wie immer an dieser Stelle, es hat natürlich noch viele weitere Transactions gegeben, wie zum Beispiel die 10 Millionen Runde von Albatros oder die 18 Millionen Series A von Sirion und viele weitere, die im November kommuniziert wurden und die wir gerne aufgenommen hätten. Wenn wir alle aufnehmen würden, ja, dann könnten wir heute den Firmen-Event vergessen. Wir versuchen natürlich jeweils eine gute Mischung aus Runden aus unterschiedlichen Stages zu behandeln. Wenn jemand von euch mehr von einer spezifischen Transaktion hören möchte, könnt ihr dies gerne als Hörerfrage bei uns eingeben. Wir nehmen dies dann gerne in der nächsten Folge auf. Lass uns gleich mit dem Rückblick starten, Guy.
Ja, absolut. Im November 2025 wurden 425 Millionen Schweizer Franken in 33 Finanzierungsrunden in Startups investiert. Das gemäß unserem eigenen Startup-Sheet natürlich. Im Vergleich zum Oktober, wo 230 Millionen investiert wurden, sind also im letzten Monat fast 200 Millionen mehr in Schweizer Startups geflossen. Das ist ja super. Die größten Deals waren die 150 Millionen Series G in Distal Motion, die 50 Millionen Series A von Flexion, die 41 Millionen Series A von DeepJudge. Die haben wir bereits in der letzten Deal-Folge aufgenommen. Und dann waren noch die 40 Millionen Series B von Delvitech, eine der großen Runden. Wir haben auch wieder einige Exits gesehen im November. Die meisten waren sehr wahrscheinlich kleinere Exits, wurden keine Preise angegeben. Die nennenswerte Übernahme war die des Biotech-Players aus Basel, Six Peaks. Die wurden übernommen von AstraZeneca, nachdem die bereits in der Series A im letzten Jahr in die Firma eingestiegen sind. AstraZeneca bezahlt für die Übernahme von Six Peaks nun einen Betrag von bis zu 300 Millionen US-Dollar. 170 davon wurden bereits beim Closing bezahlt, 30 werden nach 2 Jahren fällig und 100 sind erfolgsbasiert, also Hop Six Peaks. Das solltet ihr noch hinkriegen. Was ist sonst noch in der Schweiz geschehen in den letzten Tagen oder im letzten Monat? Es wurden noch die letzten Preise des Jahres vergeben, wie unter anderem die Swiss Technology Awards und Bold Brain, wo wir beiderorts in der Jury mitgeholfen haben, die besten Firmen auszuwählen. Dann ist die erste Studie zur Rendite von Schweizer VC-Fonds von der Uni Basel, der SECA und der DeepTech Nation Switzerland publiziert worden. Das ist mal super und lesenswert, steigt dadurch ein. Auf den Content gehen wir jetzt in der heutigen Folge, würde ich sagen, nicht ein, das wird das Programm sprengen. Aber die Daten, die sollen uns VCs dabei unterstützen beim Fundraising bei PKs, also Pensionskassen. Der November im Vergleich zum Vorjahr, das sieht auch nicht so schlecht aus, ein Anstieg von ungefähr 20%. Im November 2024 wurden knapp 360 Millionen Schweizer Franken in Schweizer Startups investiert.
Danke für diesen Tour d'Horizon. Sehr interessant, wenn wir das auf Europa schielen. Für den November sehen wir einen soliden, aber klar selektiveren Monat. Es wurden insgesamt rund 4,6 Milliarden Euro in 271 Deals investiert. Und das ist doch einiges weniger als im Oktober, wo wir 8,3 Milliarden gesehen haben, also fast das Doppelte. Die drei größten Deals zeigen ziemlich genau, wohin das Geld fließt. Erstens Air Vanguard Bio aus Italien mit 121 Millionen Euro Series B, ein klassisches Deep Biotech Startup. Zweitens Ailey Labs aus Deutschland mit knapp 69 Millionen Euro für KI-basierte Entscheidungssoftware und drittens Reflex Aerospace mit 50 Millionen Euro für Satelliten- und Space-Infrastruktur. Weltweit wurden im November gemäß Crunchbase rund 40 Milliarden Dollar investiert und fast die Hälfte davon entfiel auf nur 14 Megarunden. Das ist auch spannend, das zeigt auch eben der Gap. Europa ist stabil, aber die ganz großen Kapitalblöcke liegen weiter in den USA. Mein Fazit für Europa, sicher noch kein Boom, aber ein durchaus funktionierender Markt, kann man sagen. Kapital ist sicherlich vorhanden, Bewertungen haben sich einigermaßen stabilisiert auf relativ hohem Niveau und wer eben echte Technologie liefert, bekommt auch wieder ein wirklich sauberes Wachstumskapital geliefert, das kann man sagen.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wieli, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wieli begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wieli, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Gut, starten wir direkt mit der größten Runde in unserem Rückblick. Flexion Robotics hat ihre Series A über 50 Millionen Dollar verkündet. Die Firma wurde erst im Dezember 24 gegründet, also vor einem Jahr. Und jetzt im November 25 verkünden sie bereits ihre zweite große Finanzierungsrunde. Das ist doch ein extremer Speed, den sie hier an den Tag legen.
Ja, das kann man wohl sagen. Für Schweizer Verhältnisse sind sie da effektiv in einer eigenen Liga. Die 50 Millionen Runde wurde angeführt von DST Global Partners. Es kam auch Anventures dazu, also der Investmentarm von Nvidia, Red Alpine, Prosus und Moonfire haben investiert.
Die 50 Millionen kommen on top von der mehr als 7 Millionen Seed-Runde. Das heißt, sie haben innerhalb von rund zwei Quartalen fast 60 Millionen Dollar Kapital eingesammelt. Ja. Die Kernfrage ist, was rechtfertigt so eine Summe für eine Firma, die noch kein Jahr alt ist? Flexion baut ja keine Roboter, bin ich da richtig?
Ja, genau. Sie bauen keinen Roboter und das ist genau der Punkt. Sie bauen nicht Hardware, sondern sie bauen das Software Brain, also sozusagen das Gehirn für Roboter. Die Wette der Investoren ist hier klar. Die Hardware für humane Roboter, die wird zur Commodity irgendwann mal, ist ein bisschen Metall, ein paar Motoren, die werden irgendwann mal ganz billig. Aber die Intelligenz, also so etwas wie das Operating System, wie wir das bei anderen Computern sehen, damit ein Roboter nicht umfällt oder über ein Kabel stolpert, das fehlt aktuell noch. Und genau das will Flexion liefern.
Bevor wir in die Tech springen, woher kommt das Team? Du kannst ja nicht einfach 50 Millionen einsammeln, nur weil du Roboter auf deine Slide-Deck schreibst. So einfach ist es dann nicht. Da muss doch deutlich mehr Substanz vorhanden sein.
Ja, absolut. Da ist relativ viel Substanz dahinter. Flexion ist im Grunde, wenn man so will, ein Spin-off der ETH gekreuzt mit der R&D-Abteilung von Nvidia. Der CEO Nikita Rudin ist ja so etwas wie ein Star in der Robotik-Software-Szene. Er kommt aus dem Robotic System Lab von Roland Siegwart an der ETH. Das ist derselbe Stall, aus dem auch schon Anibotics und River herausgekommen sind. Nachdem er in diesem Lab gearbeitet hat, war er Research Scientist bei Nvidia hier in Zürich und hat dort maßgeblich an Isaac Jim gearbeitet.
Ja, für die Hörerinnen und Hörer, die nicht tief im Thema drin sind, Isaac Jim ist im Grunde die Standardsoftware, auf der heute fast jeder Robotikentwickler weltweit seine Modelle trainiert.
Ja, ganz genau. Das ist die Plattform für physikalische Simulationen und Reinforcement Learning Training in der Robotik. Nikita hat also die Tools mitentwickelt, die die Branche nutzt. Zusammen mit seinem Co-Founder David Höller, der ist CTO, hat er ein Team aus Ex-Leuten von Google DeepMind, Tesla und Meta zusammengestellt. Das Team löst seit Jahren das sogenannte Sim-to-Real-Problem, also das Problem, eine Simulation in die reale Welt zu übersetzen.
Ja, Guy, lass uns hier kurz inhalten. Wir sehen ja auf Social Media ständig diese Clips. Ein Tesla Optimus faltet ein T-Shirt, habe ich kürzlich gesehen, oder ein Boston Dynamics Atlas macht irgendwelche Kunststücke. Und natürlich auch die Roboter von Unitree, die mittlerweile den Anschein machen, alles zu können. Ja, wenn die Roboter doch schon so gut sind, warum braucht es dann Flexion überhaupt? Welches Problem ist da noch ungelöst?
Das ist genau die Falle, in die viele tappen. Das nennen wir in der Szene die Demo-Illusion. Viele dieser Videos sind entweder stark beschleunigt und dann sind sie x-mal gedreht worden, wie man das in Hollywood macht, bis es dann schlussendlich klappt und man zufrieden ist. Und ja, dann eigentlich fast der wichtigste Punkt, oftmals werden die Roboter teleoperiert. Da steht also ein Mensch in einem Nebenraum mit einer VR-Brille oder mit einem Controller und steuert den Roboter wie eine Marionette und dann wird gesagt, hey, der kann das alles ganz alleine.
Ja, der Klassiker, man erweckt den Anschein, als würde das System bereits autonom funktionieren. Wir reden ja oft über Fake it till you make it, aber das, was man hier teilweise sieht, ist schon grenzwertig. Es gibt ja diesen bekannten Case von Nikola, kennst du vielleicht, mit den automatisierten Camions, wo man danach herausgefunden hat, dass das eben überhaupt nicht automatisiert ist und der Gründer dann ins Gefängnis musste am Schluss. Aber okay, in der Industrie sehe ich ja auch Roboterarme, die Autos schweißen, das funktioniert doch auch. Also insofern, ich glaube, man ist sich da langsam am Herantasten, würde ich mal sagen.
Ja, wenn du gerade Roboterarme nimmst, die schweißen und die in der Industrie ja extrem weit verbreitet sind, dann muss man ja schon sagen, die sind doch etwas wie blind und dumm, wenn man das ein bisschen provokant sagen will. Sie folgen einem sehr starren Skript, also ich in dem Sinne, ich lese hier ab, fahre an Position X, schweiße für 2 Sekunden, fahre zurück und dann mach das 500.000 Mal über das nächste Jahr. Das funktioniert sehr gut in einem Käfig, also dort, wo alles auf den Millimeter genau festgeschraubt ist, aber sobald du diesen Roboter in die echte Welt stellst, ein chaotisches Warenlager oder auf eine Baustelle, da scheitert er komplett. Liegt eine Kiste ein paar Zentimeter weiter links oder rechts, greift der Roboter sofort ins Leere. Oder stößt jemand gegen den Roboter, ja, dann fällt er halt um. Er hat ja keine Reaktionsfähigkeiten, keinen Instinkt eigentlich so eingeplant.
Ja, das Problem ist also die fehlende Anpassungsfähigkeit, kann man sagen. Wir haben Roboter, die perfekte mechanische Körper haben, aber das Gehirn ist eher eine Zeitschaltuhr, oder? Und genau diese Brücke vom starren Skript zu echter Autonomie, das ist das eigentliche Problem, das Flexion lösen möchte.
Ja, genau. Lass uns da doch mal kurz reinzoomen. Wie machen Sie das technisch? In den Unterlagen, die wir vorliegen haben, da sprechen Sie von einem Autonomy Stack mit 3 Layern. Max, du hast dich ja intensiv mit dem Thema befasst. Kannst du uns das mal kurz aufschlüsseln?
Ja, genau, ist nicht wie ein Sandwich, kann man sich das vorstellen. Ganz oben ist der Command Layer, hier kommen LLMs ins Spiel. Du sagst, räum die rote Kiste weg, das System versteht den Kontext. Zweitens dann in der Mitte der Motion Layer, ein Vision Language Action Modell. Der Roboter sieht die Kiste und plant den Weg. Und dann noch die Secret Sauce ganz unten, der Control Layer.
Ja, das ist diese Transformer-based Whole-Body-Control, von dem Sie schreiben. Wie funktioniert denn das genau?
Ja, das ist schon, ich habe mir das genau angeschaut, schon ziemlich revolutionär. Sie wenden die Transformer-Technology, also das eben, was ChatGPT für Text macht, auf Bewegung an. Das ist eigentlich die Idee. Sie tokenisieren sozusagen Bewegungen. Kann man auch sagen, der Roboter lernt in der Simulation Millionen von Szenarien. Also wenn ich stolpere, muss ich den Fuß so setzen, um das Gleichgewicht zu halten und so weiter und so fort. Das erlaubt ihm dann in unstrukturierten Umgebungen zu arbeiten, also auf einer Baustelle zum Beispiel und nicht nur eben im sterilen Labor, was nicht einfacher ist.
Also zusammengefasst könnte man sagen, Flexion entkoppelt die Intelligenz vom Körper und sie wollen somit das Windows für Humanoids werden. Egal welche Hardware du hast, ob Boston Dynamics, Unitree, Agility, wer auch immer, Flexion will das Betriebssystem hier bieten.
Ja, das klingt in der Theorie natürlich super, aber wer kauft das heute? Tesla baut mit dem Optimus alles selber, typisch Elon Musk. Figure AI hat Partnerschaften mit OpenAI. Wo ist da der Platz für Flexion?
Ja, Flexion sieht klar den Platz bei OEMs, also Original Equipment Manufacturers. Das ist ein riesiger Markt. Es gibt Dutzende von Hardwareherstellern, die jetzt humanoide Roboter bauen. Unitree in China, Fourier Intelligence, Apptronik in den USA. Die können sehr gut Hardware bauen, aber haben oftmals nicht die Ressourcen für diese High-End AI, wie Flexion sie bauen will. Flexion arbeitet bereits mit ein paar der großen OEMs. Welche das sind, können wir hier heute leider nicht preisgeben.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade asiatische Hersteller extrem interessant oder extrem interessiert an einer westlichen Brain-Software sind, um ihre Roboter im US- oder EU-Markt nutzbar zu machen. Und bei den Use Cases gehen sie wahrscheinlich eher weg von den Gimmicks, richtig?
Ja, genau. Es geht hier nicht ums Wäschefalten oder Hemdenbügeln, auch wenn das natürlich sehr nützlich ist für unser einer. Aber Flexion zielt auf Logistik, Manufacturing und Disaster Response ab. Vielleicht ein konkretes Beispiel zu machen. Ein Roboter in einem Lagerhaus, der eben eine Kiste nehmen muss, die nicht perfekt liegt, sondern schief auf dem Boden. Da scheitern die gescripten Roboter und Flexion sieht das, passt den Griff an, balanciert das Gewicht aus und das scheint effektiv den Nerv zu treffen und kann sich zum ROI für Kunden entwickeln. Bis sie alle Use Cases können, die man sich vorstellen kann, dauert das sicher auch noch eine Weile, aber Roboter können zum Glück ja unermüdlich trainieren.
Ja, kommen wir zum Finanziellen. Wie immer haben wir eine Cap-Table für euch modelliert. Das sieht nach zwei Runden noch relativ clean aus. Die Firma wurde fast genau vor einem Jahr am 12. Dezember 2024 gegründet und die erste Finanzierungsrunde wurde bereits im Januar umgesetzt. In der Seed-Runde wurde in zwei Closings 6,5 Millionen Schweizer Franken in die Firma investiert, bei einer Pre-Money-Valuation von rund 22 Millionen Franken. Die Runde wurde angeführt von Red Alpine mit Partizipation von Moonfire Ventures.
Ja, nun, wenige Monate später folgt die Series A. Diesmal 41 Millionen Schweizer Franken. Und die wurden investiert bei einer Bewertung von über 111 Millionen Franken Pre-Money. Im Lead war DST Global. Sie sind einer der weltweit führenden Growth-Tech-Investoren und bekannt für Megabets auf Firmen wie Facebook, Airbnb, Stripe, Klarna oder ByteDance und alle in einem sehr frühen Stadium. Weiter kamen Prosus dazu, also Prosus Ventures und dann AnVentures, der Venture-Arm von Nvidia. Ja, zum Letzteren, da habe ich mich letzte Woche gerade mit einer Kollegin getroffen, die bei Nvidia im Business Development Team ist und häufig Cases rüber nach Amerika schickt. Und sie hat mir da gesagt, dass die Investmententscheide alle von Jensen Huang gemacht werden. Der ist dort effektiv überall involviert, das ist schon noch krass.
Ja, und für Nvidia könnte das natürlich durchaus spannend sein. Flexion Software braucht massive Rechenpower, sowohl beim Training in der Cloud als auch auf dem Roboter. Also die sogenannte Interference, das läuft alles auf Nvidia-Chips, wie Jetson Thor oder auf Blackwell. Wenn Flexion nun erfolgreich ist und das Standard-OS wird, verkauft Nvidia mehr Chips an alle Roboterhersteller. Ja, das ist schon dann ein strategisches Ecosystem-Play für unseren Jensen. Aber lass uns nochmals kurz zu den Zahlen kommen. Das erste Closing der Series A wurde bereits im Juli umgesetzt und die Seed-Runde im April abgeschlossen. Das ist ein deftiger Sprung nach oben von 28,5 Millionen Post-Money in der Seed auf über 111 Millionen Pre-Money in der Series A.
Ja, schön, nimmst du das nochmal auf. Das ist schon noch krass. Eine fast Vervierfachung in nur wenigen Monaten, also in drei Monaten Vervierfachung. Das ist natürlich eine tolle Rendite für alle frühen Investoren. Jetzt fangen wir es auf Papier.
Ja, abschließend, Flexion ist die Wette darauf, dass sich der Robotikmarkt horizontalisiert. Das heißt, so wie im PC-Markt, du hast eben Dell und HP für die Hardware, Microsoft für die Software und so weiter und so fort. Also wenn Flexion das Microsoft der Robotik wird, ist diese Bewertung aktuell noch ein Schnäppchen.
Ja, das kann man wohl sagen. Zur Trillion-Dollar-Company werden, auf jeden Fall. Was passiert jetzt mit den 50 Millionen? Sie bauen ein Büro in den USA auf, aber das meiste Geld, das fließt in Talent und Compute. Diese Modelle zu trainieren, kostet Millionen. Und für die Schweiz ist das wieder mal ein massives Zeichen. Wir sind im globalen Rennen um Embodied AI ganz vorne mit dabei. Sehr gut, dann kommen wir zur zweiten Transaktion von heute. Wir bleiben in Zürich, wir bleiben an der ETH und wir bleiben sogar im Jahr 2024 als Gründungsjahr, aber wechseln die Philosophie. Die nächste Transaktion ist Mimic Robotics. Sie haben gerade eine 16 Millionen Dollar Seed-Runde bekannt gegeben und diese sei massiv oversubscribed gewesen.
Ja, 16 Millionen Seed für europäische Verhältnisse ist schon eine Ansage, vor allem wenn man bedenkt, dass die Firma erst 2024 gegründet wurde. Die Runde wurde von einem spannenden europäischen Konsortium finanziert, Elia aus Frankreich im Lead zusammen mit unseren Kollegen von Speed Invest, dazu kommen Founderful 10X Ventures. Und was ich auch immer ein starkes Signal finde, der Sequoia Scout Fund. Insgesamt hat die Firma damit in knapp 18 Monaten über 20 Millionen Dollar eingesammelt.
Ja, let's go to the elephant in the room, Max. Wir haben gerade über Flexion gesprochen, die bauen das Gehirn für humanoide Roboter. Was macht Mimic anders? Bauen sie quasi den C-3PO?
Ja, eben nicht. Und das ist der geniale Twist. Mimic sagt, vergesst die Beine, vergesst den Torso. Das Problem in der Fabrik ist nicht das Laufen, sondern das Greifen. Mimic baut humanoide Roboterhände, die an ganz normale, dumme Industrie-Roboterarme geschraubt werden. Sie machen also den bestehenden Roboterpark intelligent und fingerfertig.
Auch hier eine ETH-Spin-off-Story. Das Gründerteam besteht aus Stefan Weyrich, der CEO, Stefan Graver, der CPO, Elvis Nava, CTO und Benedek Foray. Und was spannend ist, sie kommen teilweise aus demselben akademischen Umfeld wie Flexion, aber haben einen ganz anderen Ansatz gewählt. Sie waren auch Teil des AWS Generative AI Accelerators kürzlich.
Ja, das zeigt schon die Dynamik und die Ideenvielfalt, die wir in der Schweiz haben, sehr gut auf. Du hast diese extreme Dichte an Talent an der ETH und die Teams splitten sich auf verschiedene Philosophien auf. Flexion geht auf General Purpose Humanoid, Mimic geht auf Dexterity at Scale. Mimic hat übrigens erst im Mai 24 ihre Pre-Seed über 2,5 Millionen mit Founderful abgeschlossen. Das Tempo ist also ähnlich hoch wie bei Flexion.
Naja, die Zürcher auf Speed. Lass uns in die Technik eintauchen. Warum ist eine menschliche Hand so schwer zu kopieren? Weil sie extrem komplex ist. Tausende von Mikrobewegungen, Druckempfindlichkeit, Flexibilität. Ein Standardgreifer in der Autoindustrie, der kann genau einfach ein Blechteil ansaugen und das aufheben. Wenn du dem eine Tomate gibst, dann hast du ganz einfach Ketchup. Mimic nutzt Foundational AI Models für physische Manipulation.
Ja, Frage ist, woher kommen die Daten? Simulieren Sie das genauso wie Flexion?
Teils, aber Ihr großer USP ist Real World Data. Sie haben Wearables entwickelt, die Arbeiter in der Fabrik tragen können. Sie haben Sensoren an den Händen und die machen einfach ihren normalen Job. Mimic zeichnet das auf, jede Bewegung, jeder Griff, jeden Winkel. Der Roboter lernt dann durch Imitation. Das nennt man Imitation Learning. Er mimt und daher auch der Name Mimic Robotics.
Ja, smart, denn das löst das größte Problem der Automation, die Programmierung. Normalerweise musst du einem Roboter wochenlang Code schreiben, bewege dich zu Koordinate X, schließe Greifer um 30% und so weiter und so fort. Bei Mimic zeigst du es ihm einfach, der Arbeiter macht es vor, die AI lernt es sozusagen. Die Roboterhand führt es dann entsprechend aus. Das macht Automation plötzlich für Aufgaben möglich, die vorher relativ chaotisch waren.
Und sie nennen das Dexterous Manipulation. Der Roboter kann reagieren, wenn ein Objekt verrutscht. Er hat ein Verständnis für die Physik des Objekts, nicht nur für die Koordination. Und weil sie nur die Hand und das Gehirn liefern, ist es kompatibel mit jedem Roboterarm von KUKA, ABB und auch Universal Robots etc. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie sie das Gefühl lösen, also die Drucksensitivität, also wie wissen sie, wie viel Druck sie anwenden müssen, damit sie die Tomate eben dann anheben und nicht doch einfach Ketchup machen.
Ich finde den kommerziellen Ansatz sehr pragmatisch und das meine ich als Kompliment, während andere Startups darauf warten, dass humanoide Roboter-Hardware billig genug wird, was noch relativ lange dauern kann. Kann Mimic heute bereits verkaufen? Die Industrie hat Millionen von Roboterarmen, die eben dumm sind und Mimic gibt ihnen eben die entsprechenden Hände jetzt.
Und die Traction scheint das zu bestätigen. Sie haben Pilotprojekte mit Fortune 500 Kunden, mit globalen Automobilherstellern und auch Logistikriesen. Sehr schöne Logos auf ihren Präsentationen. Sie lösen ganz konkret das Problem Labor Shortage. Wir haben massive Lücken bei repetitiven, aber feinfühligen Aufgaben, zum Beispiel Kabelbäume in Autos verlegen, Lebensmittel verpacken, Retouren sortieren. Das konnte bisher kein Roboter.
Ja, in einer Goldman Sachs-Studie, die mir vorliegt, schätzt man den Markt für humanoide und fingerfertige Robotik auf 38 Milliarden Dollar bis 2035. Und was mir an Mimic gefällt, sie verkaufen in einem bestehenden Markt, statt auf einen neuen Markt zu warten. Das senkt natürlich die Hürde für den Kunden enorm. Es ist ein Upgrade, keine komplette Neuanschaffung der Infrastruktur.
Kann man wohl sagen. Schauen wir doch mal in die Finanzierungsstory. Die ist hier auch relativ easy und kurz. Im April 2024 haben Founderful, Tiny Supercomputers, Another VC, KKG Holding und ein paar weitere private Investoren direkt in die Firmengründung investiert. Also sind alles quasi Co-Founder. Sie haben das trotzdem als Pre-Seed-Runde benamselt und wenn wir die so nennen, auch hier auf Burnrate, dann war die 2,2 Millionen groß und die Bewertung Pre-Money, die lag bei 5,6 Millionen.
Ja nun, eineinhalb Jahre später hat die Firma knapp 13 Millionen Schweizer Franken aufgenommen mit Elaya und Speedinvest im Lead und dem Sequoia Scout Fund als Mitinvest, wie wir schon vorhin gehört haben. Es kamen noch einige weitere Investoren mit dazu. Die Bewertung ist in diesen 18 Monaten auf 30 Millionen Pre-Money angestiegen. Also auch hier fast eine Vervierfachung der Bewertung zwischen den beiden Runden.
Ja, auch noch erwähnenswert finde ich für ein Robotik-Hard- und Software-Startup. Das ist doch extrem kapitaleffizient aufgesetzt. Sie brauchen hier keine riesigen Fertigungshallen für ganze Roboterkörper. Sie bauen Hände und Software. Die Burn Rate, also das Investment, das fließt nun primär in die R&D und Data Acquisition, nicht in Stahl, große Motoren für humanoide Roboter oder große Industrieroboter.
Ja, mein Takeaway hier zu Mimic, das ist schon die schweizerische Antwort auf den Humanoid-Hype. Sozusagen, wir lösen das Engpassproblem eben die Hand und integrieren uns in das, was schon da ist. Das skaliert wahrscheinlich schneller im Umsatz als die Full-Stack-Humanoids und damit kann man sozusagen diverse Ansätze verknüpfen und ist deutlich effizienter.
Kann man so sagen, aber es hat natürlich auch ein Risiko hier. Es ist nämlich auch Hardware, die sie bauen. Und eine robotische Hand zu bauen, die so robust ist wie eine industrielle Zange, aber dann doch so fein wie eine menschliche Hand, das ist ingenieurtechnisch extrem anspruchsvoll. Also ein Schweizer Problem zu lösen. Aber wenn die Dinge dann alle zwei Wochen kaputt gehen, dann nützt natürlich die beste KI auch nichts. Mit Elaya und Speedinvest haben sie aber Investoren an Bord, die Deep Tech und Hardware verstehen und das sicher sehr genau angeschaut haben.
Ja, und was toll ist, Zürich zementiert hier gerade seinen Ruf als Silicon Valley der Robotik. Flexion fürs Gehirn, Mimic für die Hände. Es würde mich nicht wundern, wenn wir bald Fusionen oder Partnerschaften in diesem Cluster sehen. Wir verlassen Zürich und die Robotik, aber bleiben im Deep Tech. Wir gehen nach Bern. Die nächste Transaktion ist Spacetech Technology. Die haben gerade eine Finanzierungsrunde über insgesamt 9,6 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen.
Ja, spannend. Kleiner Einschub. Spacetech ist eine der ersten Firmen, die bei Are Ventures beim Business Angel Club aus Bern gepitcht hat in 2019. Also war die erste oder zweite Veranstaltung, die wir da hatten, haben die gepitcht und da sind x Investoren dazugekommen und die Firma wurde von daher finanziert und dementsprechend kennen wir hier die Firma schon seit den ganzen Anfängen. Ich finde es spannend, dass hier eine Top-Deep-Tech-Firma einmal nicht aus dem Hause der ETH oder der EPFL kommt, sondern ein Spin-off der Universität Bern ist. Bern hat eine Weltklasse-Weltraumforschung. Spacetech baut sogenannte Time-of-Flight-Massenspektrometer.
Wow, das klingt ja spannend, ist aber, glaube ich, entscheidend für die globale Chipindustrie. Aber bevor wir dazu kommen, schau dir kurz die Struktur der Runde an. Das sind ja nicht 9,6 Millionen Cash.
Nein, das ist smartest Financial Engineering für eine Hardwarefirma. Die Runde besteht aus drei Komponenten. Das Equity von bestehenden Investoren, Swisscom, Spectrum und so weiter, Are Ventures Investoren. Dann kam eine Loan Guarantee, also ein Kredit vom Schweizer Technologiefonds. Und dann noch ein weiterer Kredit von der UBS, ein Growth Credit. Das heißt, sie haben Kapital aufgenommen, aber die Verwässerung, also die Dilution für die Gründer und Investoren minimiert, indem sie das massiv mit Fremdkapital und Garantien geleveraged haben. Ein gutes Playbook für Scale-Ups, die Hardware produzieren.
Genau, woher kommt die Technologie? Also SpaceTech klingt ja erstmal nach Rockets.
Ja, genau. Von da kommen sie auch. Die Uni Bern, die baut seit Jahrzehnten Instrumente für die ESA und NASA. Ihre Massenspektrometer, die waren auf der Rosetta-Mission zu Kometen und auch auf anderen Missionen. Das Problem, das du im Weltraum hast, das sie lösen, ist, du hast eigentlich gar keinen Platz, wenig Strom und ein Gerät muss extrem vibrationsstabil sein, gerade beim Start vibriert es enorm in den Raketen. Und SpaceTech hat genau diese Technologie, die normalerweise so groß ist wie ein Kühlschrank und im Labor steht, auf eine Größe einer Weinflasche geschrumpft.
Ja, und jetzt bringen Sie eben diese SpaceTech zurück auf die Erde. Das ist ja oft das Versprechen, das selten eingelöst wird, kann man sagen. Aber SpaceTech scheint den PMF, also den Product Market Fit, langsam gefunden zu haben. Und zwar eben nicht im All, sondern in der Halbleiterfabrik.
Die Mars-Menschen wollten es leider nicht, aber die Menschen dann doch. Willst du kurz erklären, Max, wieso dass die Tech von SpaceTech so interessant für die Chip-Industrie sein könnte?
Ja, ich habe mir das durchgelesen, tönt spannend. Ein moderner Microchip hat ja Strukturen, die wenige Nanometer breit sind. Wenn in der Produktionskammer auch nur ein einziges Molekül Dreck, ein falsches Gas oder eine Verunreinigung ist, vorhanden ist, kann der ganze Wafer dieser Produktion Müll sein. Wir reden hier über Ausschuss, der Millionen kosten kann, theoretisch. Bisherige Analysegeräte waren zu langsam oder zu groß, um direkt in der Prozesslinie zu messen. SpaceTech will genau das nun ändern.
Ja, und zwar mit ihrem Gerät, der Ion Tamer, also auf Deutsch der Ionenzähmer, der misst in Echtzeit. Er analysiert das Gasgemisch in der Chip-Produktionskammer während der Produktion und das ist entscheidend. Das wird nicht vorher oder nachher gemessen, sondern direkt während dem Entstehungsprozess der Mikrochips. Wenn etwas abweicht, dann kann die Maschine sofort gestoppt werden oder dann kann noch gegengesteuert werden. Das soll den Yield, also die Ausbeute, massiv erhöhen. Ganz nebenbei sparen sie auch CO2, weil sie eben weniger Ausschuss produziert und die Prozesse effizienter laufen. Und das war sicher auch der Grund, wieso der Techfonds eingestiegen ist und ihnen hier einen Kredit gesprochen hat.
Genau, lass uns die Finanzierungshistorie anschauen. Das ist ja nicht Ihre erste Runde, korrekt?
Nein, die Firma wurde im 2018 gegründet. Die erste Runde, wie gesagt, wurde von Are Ventures Investoren getragen. Ich kann mich noch sehr gut an den Pitch erinnern. Und dann haben viele Investoren zusammen die Didi gemacht. Ich war da seitens ZID auch mit involviert, an und dazumals. In der Runde wurden rund 750.000 Franken in die Firma investiert und bei einer Bewertung, die war bei 2,5 bis 3 Millionen Pre-Money.
Ja, im Mai 22, also 2,5 Jahre später, wurden weitere 2 Millionen in die Firma investiert, beziehungsweise ein Teil aus Darlehen gewandelt. Das Geld kam von bestehenden und auch neuen Business Angels und die Bewertung ist auf 6 Millionen angestiegen.
Ja, die Seed-Runde folgte im Oktober 2023. Hier ist die Swisscom Ventures und der Moonshot Fund von Spectrum, also dem Family Office der Schmidheini-Familie, eingestiegen. Hier wurden 5,8 Millionen investiert bei einer Bewertung, die bereits auf über 10 Millionen angestiegen war.
Und nun kommt die Series A in der Höhe von 9,8 Millionen. Davon ist circa die Hälfte, wie wir gehört haben, Non-Dilutive Funding vom Technologiefonds und ein UBS-Wachstumskredit. Und die Equity wurde von den bestehenden Investoren gezeichnet. Die Bewertung lag dabei bei circa 20 Millionen Pre-Money.
Also inklusive Grants und Fördergelder wurden mittlerweile über 20 Millionen Schweizer Franken in die Firma in Gümligen investiert. Das ist schon beachtlich. Wenn wir das aber mal mit einem ETH-Spin-Off vergleichen, wie Flexion oder Mimic Robotics, die nehmen 20 Millionen einfach mal kurzum in 1 bis 1,5 Jahre auf. Das ist schon eher ein gemütlicher Pace aus Bern und vielleicht auch noch eine tiefere Technologie. Aber dafür muss man auch sagen, die Bewertung hat keine gleich großen, fast unrealistischen Sprünge gemacht in der Pre-Revenue-Phase, sondern das ist stetes De-Risking mit dabei.
Ja, du sagst immer, gut Ding will Weile haben, ist das das Berner Motto?
Ja, du kannst gut lachen, Max, du bist auch ein Berner. Aber wenn die Story weitergeht und sie effektiv jetzt in die Skalierungsphase kommen und die Firma international Aufsehen erregt, dann kommt plötzlich ein gewaltiger Sprung in der Bewertung. Und das macht dann allen Investoren Freude. Hier sind die Investoren und Gründer aligniert. Alle wollen etwas Großes aufbauen und wenn es gut kommt, dann profitieren alle. Es ist nicht ein Hype, sondern ja, in meinen Augen schon solides Unternehmertum, das hier an den Tag gelegt wird.
Ja, wir haben uns auch noch mit einem der ersten Investoren unterhalten. Jürg Schwarzbach hat in dieser ersten ARA Ventures Runde investiert und ist nun seit über 5 Jahren in die Firma investiert und auf der Cap Table. Er findet die Entwicklung, die SpaceTech in den letzten Jahren gemacht hat, extrem gut und sieht nach wie vor, welche Chancen und Opportunities die Firma hat. Sie haben in den letzten Jahren das Management von Founder led zu Experience Driven massiv auch umgebaut, muss man auch erwähnen. Maximilian Rothenberg ist seit der letzten Runde CEO und nun haben sie 3 weitere neue C-Levels geholt. Samuel Rensing als COO, Dr. Niklas Ehrmann als CTO und Gunnar Schröder als CCO.
Ja, das ist ein eindeutiges Zeichen für den Übergang von Startup zu Scale-Up. Du holst dir erfahrene Manager für Operations und Sales, weil die Gründer nicht mehr alles selber machen können. Sie müssen jetzt liefern. Die Geräte sind installiert in Asien, Korea, Japan, Deutschland und den USA. Und jetzt geht es um Stückzahlen. Jürg Jost, den Gründer, kenne ich auch sehr gut. Der ist immer noch mit dabei und für Entwicklungsprojekte wieder zuständig und ist auch dort, wo er als Brain der Technologie den größten Impact für die Firma generieren kann.
Ja, und Sie sagen ja auch, we are entering the most critical phase of growth. Und das bedeutet, die Tech funktioniert. Jetzt müssen Sie beweisen, dass Sie tausende Einheiten bauen und warten können, somit den PMF erreichen können.
Ja, genau vor diesem Schritt stehen Sie. Ich habe mich gestern auch noch kurz mit Jascha Forster unterhalten. Er ist CIO bei Spectrum. Er hat mir gesagt, die Firma, also SpaceTech, produziert aktuell noch in Gümligen bei Bern. Das finde ich natürlich super. In eine Produktionsfirma am Ort, wo ich aufgewachsen bin. Sie haben die ersten Maschinen jetzt in den ersten großen internationalen Fabs installiert. Ihr könnt euch vorstellen, welche Namen das sind. Das dürfen wir hier leider nicht mit euch teilen. Aber wenn die Instrumente von SpaceTech ihre Leistungsversprechen einhalten, dann könnte das nach langen Sales-Cyclen, die sie haben in dieser Industrie, zu massivem Upselling bei den Kunden führen. Das Ziel ist natürlich, zum Standard-Analysegerät zu werden in allen Produktionslinien von Chip-Manufacturern. Und dort liegt ein extrem großer Markt. Der Weg bis hier, also heute, war schon lange, aber wer die 7 Siegel in der Chip-Industrie knackt, der kann plötzlich dann doch rasant wachsen.
Ja, mein Fazit, Spacetech ist der Beweis, dass ein Swissman in der Messtechnik immer noch ein Weltklasse-Brand sein kann. Wir kennen ja andere, zum Teil ältere Firmen wie Metal or Toledo. Spacetech könnte der nächste große Player in dieser Reihe werden. Sie lösen ein Milliardenproblem in der wichtigsten Industrie der Welt, nämlich die Semiconductors mit Tech, die ursprünglich für den Einsatz auf dem Mars gebaut wurde. Besser wird die Story eigentlich nicht.
Absolut. Und das zeigt auch Bern als Deep Tech Standort. Das wird oft unterschätzt. So, Deal 3 ist im Kasten. Solide Tech und kommerziell langsam auf Kurs. Kommen wir zur letzten Transaktion, zum Abschluss der Folge. Enden wir diese Folge mit dem sogenannten Heiligen Gral der Hardwarewelt: Batterien. Jeder will sie, jeder braucht sie, aber fast niemand kriegt die Innovation wirklich auf die Straße bzw. in die Produkte. Wir sprechen über Battery. Die haben gerade eine Seed-Finanzierung über 4,6 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen.
Genau, die Runde wurde angeführt von Redstone VC. Mit dabei sind die Gründer von Custom Cells, einem der erfolgreichsten deutschen Batterieunternehmen. Dazu kommen Blumhouse Ventures, Linear Capital und wieder der HTGF sowie die ZKB, die schon früh dabei waren. Wenn die Custom Cells Gründer hier privat investieren, ist das für mich natürlich durchaus ein Industrie-Validation-Stempel. Die wissen nämlich genau, was in der Produktion schiefgehen kann.
Ja, das Smart Money. Lass uns kurz schauen, woher die Tech kommt. Battery ist ein Spin-off der EMPA, also der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, und in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich. Gegründet wurde die Firma im 2023.
Genau, die EMPA ist ja bekannt dafür, bei Materialien extrem tief zu gehen, und genau das ist hier passiert. Die beiden Gründer haben im Labor an Dünnschichtbatterien geforscht. Das Versprechen ist riesig: eine Batterie, die in einer Minute lädt, nicht brennt und Temperaturen bis 150 Grad Celsius aushalten soll. Das klingt zu schön eigentlich, um wahr zu sein, kann man sagen. Also Solid-State-Feststoffbatterien versprechen das seit Jahren, aber Toyota und VW tun sich extrem schwer damit. Was macht Battery anders, Guy?
Der Clou scheint in der Fertigung zu liegen. Klassische Batterien haben flüssige Elektrolyte. Das ist das Zeug, das brennt, wenn du ein Handy durchbohrst. Also don't do this at home, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Feuer ausgelöst durch fehlerhafte oder kaputte Batterien, die sind extrem gefährlich. Battery, die nutzen Dünnschicht Festkörperzellen. Das Problem bei denen war bisher, sie speichern einfach zu wenig Energie. Also sie speichern ganz wenig. Sie sind aber super dünn, aber sehr schwach. Die Innovation von Battery ist das Stapeln dieser super dünnen Layers. Sie nutzen dazu ein Hochvakuumverfahren, um diese hauchdünnen Schichten übereinander zu legen. Ja, quasi wie ein Blätterteig. Und dadurch kriegen sie plötzlich eine relativ hohe Energiedichte hin.
Ja, und ich glaube, das Entscheidende ist die sogenannte Rolle-zu-Rolle-Fertigung. Normalerweise werden Feststoffbatterien in komplizierten Einzelprozessen gebaut. Battery will sie drucken wie eine Zeitung, also auf einer Rolle. Das macht die Produktion skalierbar und potenziell günstig. Also kein giftiges Lösungsmittel, kein Kobalt, keine Brandgefahr.
Und was mir an dem Case besonders gefällt, ist ihre Go-to-Market-Strategy. Die meisten Batterie-Startups, die machen den Fehler und sagen, wir bauen die nächste Batterie für den Tesla, das Model 3 oder für wen auch immer. Das ist ja fast Selbstmord. Du konkurrierst da gegen große etablierte Player, die Milliarden in die Fabriken gesteckt haben. Battery macht das Gegenteil. Sie gehen in Nischen, wo der Preis pro Batterie fast egal ist, aber dafür die Leistung zählt.
Ja, richtig. Sie nennen Anwendungen wie IoT-Sensoren, MedTech und Hochtemperatur-Industriesensoren. Stell dir einen Sensor in einem Hochofen oder einer Dampfturbine vor. Eine normale Lithium-Ionen-Batterie explodiert bei ca. 60 Grad. Die Batteriezelle besteht bei über 150 Grad.
Ja, das ist der klassische Tesla Roadster-Ansatz, wenn man das so sagen will. Erst das teure High-End-Produkt für Spezialanwendungen auf den Markt bringen, um die Produktion zu lernen, und erst Jahre später vielleicht mal den Massenmarkt angehen. Mit 4,6 Millionen, die Battery nun aufgenommen hast, da kannst du noch lange keine Gigafactory bauen, aber du kannst eine Pilotlinie für diese Premium-Batterien bauen.
Ja, zum Beispiel. Lass uns noch kurz in die Bücher schauen. Gemäß unserer modellierten Cap Table wurde die Firma im 2023 gegründet. Im Januar 2024 haben sie eine Pre-Seed-Runde von 900.000 Franken aufgenommen. Dabei haben der HTGF und die ZKB investiert. Die Bewertung lag bei knapp 3 Millionen. Also für einmal sehr tief für einen solchen Deep Tech Case.
Absolut. Jetzt sind wir im November 2025, also fast 2 Jahre danach. Jetzt haben sie 4,6 Millionen aufgenommen. Die Bewertung liegt nun post-money bei knapp 19 Millionen. Auch hier muss man sagen, verbesserungsassistiert wieder ein Sprung von fast 4x von Runde zu Runde. In dieser Runde, wie vorher erwähnt, war Redstone VC im Lead, Blumhouse Ventures, Linear Capital und The Kick Fund haben weiter als die weiteren Instis investiert und dann kamen die Custom Cells Gründer als Privatinvestoren neu dazu.
Ja, man kann schon sagen, für den HTGF und die ZKB sieht das sehr gut aus. Sie haben früh das Risiko genommen und jetzt kommen internationale Deep Tech VCs und validieren den Case.
Ja, und hier habe ich mich kurz mit Pascal Stögler von Blumhouse Ventures ausgetauscht. Er ist in den VR von Battery gewählt worden im Rahmen dieser Runde. Er hat mir gesagt, das neue Kapital wird nun für die Skalierung der Produktion zusammen mit Partnern verwendet, damit sie höhere Stückzahlen produzieren können, um die Kundenanfragen zu bedienen. Also sie haben bereits viele Kunden, die ihr Produkt unbedingt verbauen wollen. Heute sei die Produktion noch mehrheitlich von Hand und dementsprechend können sie nur relativ tiefe Stückzahlen liefern. Und das gilt es nun zu industrialisieren. Seitens Kunden, da gibt es bereits viele Kunden, die größere Mengen abnehmen wollen, sobald der Price Point dann auch stimmt.
Ja, mein Fazit zur Battery. Endlich mal wieder eine Batterie-News aus der Schweiz. Die Hand- und Fuß-Hard-Battery wirkt extrem fokussiert. Solide Physik, skalierbare Fertigungsmethode und ein realistischer Marktstart in der Nische.
Absolut. Und wenn die Pilotlinie funktioniert, ist es schon fast ein Übernahmekandidat für große Players wie Bosch, Murata oder andere Batteriehersteller, die ihr Portfolio erweitern wollen.
So, Dali, damit machen wir den Deckel drauf für heute. 4 Top-Transactions für unsere letzte Deal of the Month-Folge des Jahres. Wir hatten Flexon Robotics 50 Millionen für das Robotergehirn, Mimic Robotics 16 Millionen Dollar für die Roboterhände, Spacetech rund 10 Millionen Schweizer Franken für Chip-Analyse aus dem Weltraum und dann noch Battery 4,6 Millionen Schweizer Franken für die Batterien der Zukunft.
Man kann sagen, die Schweiz baut nicht nur Prototypen im Keller. Wir wollen Fabriken bauen, die globales Top-Tier-Kapital holen und global skalieren. Das ist ein starker Deep-Tech-Jahresabschluss hier für Burnrate.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert den Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen guten Abschluss der Woche. Take care und tschüss.